Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Uli Hühner, dem Leiter Innovationsmanagement beim Energieversorger EnBW. Jetzt geht es vor allem darum, wie die Führungskompetenzen, die für Innovation wichtig sind, im InnoCampus von EnBW gestärkt werden. Uli, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Wenn wir Innovation mal als sozusagen kreative Energie sehen, ne, dann ist natürlich die Stärkung der kreativen Energie vor allem mindestens in der Anfangsphase ein Kulturthema. Ich meine, ich kenne Firmen, die zahlreiche Runden von Kulturworkshops machen, ne, in denen dann viel über Kultur geredet und reflektiert wird. Ich meine, das kann durchaus ein Anfang sein. Aber aus meiner Sicht ist Kultur etwas, was man mit Blick auf ein gemeinsames Ziel eben auch tut. Und der Dreisprung, den es aus meiner Sicht braucht, gut, das sagt auch die Psychologie und die Hirnforschung, um nachhaltigen Wandel zu erzeugen, geht neue Erfahrungen machen, ne? Das Mindset verändern und dann neue Aktivitäten. Und da seid ihr aus meiner Sicht mit dem InnoCampus eben auch ganz praktisch dabei, ne, diesen Kulturwandel herbeizuführen. Also für mich ist das so eine Art Kulturwandel on the fly. Also nicht, wie es andere Unternehmen teilweise auch machen, erstmal reden und reflektieren und so, sondern ihr seid gleich hineingegangen, so habe ich das wahrgenommen, und habt sozusagen agierenderweise sozusagen an der Kultur gearbeitet, in Anführungsstrichen. Und da würde mich interessieren, wie sich dieser Kulturwandel konkret, also auf der Ebene der Führungskräfte und auch bei den Mitarbeitern, zeigt. Also so einerseits Veränderung, Einstellung, Mindset, wie man so schön sagt, und vielleicht auch Blick auf neue Kompetenzen, so 1, 2, 3 Beispiele vielleicht.
Die größte Herausforderung ist die Mindset-Änderung. Und da würde ich jetzt mal ganz speziell die Riege aller Führungskräfte in den Fokus nehmen. Weil wenn die das nicht zulassen, dann wird auch im Team nicht proaktiv die Kulturtransformation gelingen. Das heißt, ich glaube, dass, und das ist schon klar geworden, über die in Anführungsstrichen Founder, die man braucht, um in so einem Umfeld wie im Innovationscampus oder im Innovationsmanagement generell aus Themen, sagen wir mal, einen Erfolg zu machen, bedarf es einfach einer anderen Haltung. So möchte ich das mal nennen. Wir reden mittlerweile sehr viel über Haltung. Kompetenzen ist klar, die muss man einfach mitbringen. Du musst einen digitalen Mindset haben und so weiter. Du musst dein Handwerkszeug können. Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt es auf die Haltung der Führung an. Und zwar, egal, das kann die Number One, ich sage immer, wenn die Haltung der Number One eines Unternehmens nicht so ist, wie man sie braucht, um so ein Thema Innovation nach vorne zu bringen, dann wird es auch keine Innovation im Unternehmen geben. Ja? Und das pflanzt sich eben fort auf allen unterschiedlichen Ebenen. Wenn ein Teamleiter nicht die Haltung mitbringt, um sein Team in diese Richtung zu enablen, dann wird das auch nicht gelingen, weil er es einfach nicht will. Ne?
Vielleicht noch ein bisschen konkreter, Uli, was Haltung, also was Wie sieht ein Dritter, dass jemand eine, sag mal, eine innovationsbezogene, innovationsbefähigte
Haltung hat? Also ich denke, eine Offenheit, also diese ganz triviale Sachen sind da teilweise dabei. Offen für Neues.
Naja, das ist nicht trivial.
Das ist nicht trivial, ja. Nee. Eine Ehrlichkeit im Umgang mit den eigenen Themen.
Okay.
Verlässlichkeit.
Darf ich gerade mal fragen, ja. Eigene Themen, was meinst du mit eigenen Themen? Ist das Selbstreflexion oder was meinst du?
Ja, sowas geht ja. in die Richtung.
Okay.
Also Ehrlichkeit im Kontext mit der eigenen Rolle, ja, geht schon. Also das ist ja, sind ja Sachen, die in den klassischen Hierarchien nicht immer so ausgeprägt waren, ja. Authentizismus, also authentisch sein, das sind teilweise schon aus meiner Sicht relativ einfache Dinge, aber sie sind trotzdem in der Kombination sehr schwer zu finden. Und so eine Führungskraft, sag mal, brauchst du einfach, wenn du High-Performance-Teams bauen willst, ne? Oder Teams bauen willst, die einfach nach vorne gehen und verstanden haben, worum es eigentlich geht. Und ich sage deswegen, Haltung bzw. Mindset muss sich im Wesentlichen eben auch in diese Recruiting-Logik, in der Recruiting-Logik wiederfinden. Ne? Ja. Und nicht nur über Kompetenzen gehen, sondern eben auch über solche Soft-Faktoren, sagen wir mal, die richtigen Leute finden, die dann den Unterschied machen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren bei uns ziemlich viel getan. Ja? Also der Recruiting-Prozess heute ist ein ganz anderer als früher. Ein Thema, was auch extrem wichtig ist für dieses Umfeld, ist Purpose oder Sinn. Wir reden heute sehr viel öfter über Sinn, ja, dessen, was wir eigentlich tun im Unternehmen als jemals zuvor. Und wir merken, dass, also dafür brauchst du eben auch den Mindset zu sagen, hey, was mache ich hier eigentlich? Na, worum geht es denn eigentlich? Und wir merken, dass wenn man das glaubwürdig vermitteln kann, wonach man sucht und um was es eigentlich geht, bist du auch in der Lage, wirklich Young Talents und gute Leute zu finden, die danach suchen. Ja? Hm. Und wir merken schon, dass es immer mehr da draußen eigentlich darum geht, was Sinnvolles zu machen. Die Leute, die wollen was Sinnvolles machen und nicht mehr nur irgendwie was, ne? 9-to-5 und abspulen.
Ist das so, was man ja, das sagt man ja auch der Generation Y und so nach, ne? Also ist das schon so, dass...
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Also wir sehen das.
Ja. Okay, ja. Spannend.
Also wirklich ganz konkret sehen wir das. Wir sehen Leute, die so frisch aus der Uni kommen. Wir sehen aber auch Leute, die so nach 10 Jahren Corporate Business einfach Bock haben mal auf was anderes, weil diese Starrheit und so irgendwann, ne? Also ja, wenn du ein Open Mindset hast, dann sehen wir immer mehr Leute auch, die mit einer guten Erfahrung wirklich Lust haben, was Neues zu machen, da ein Stück weit auszubrechen.
Kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ich treffe auch einige von denen.
Und auch da, ja, haben wir, glaube ich, eine gute Position gefunden, weil wenn man mit uns spricht, ja, wenn wir Leute suchen für Teams oder, dann sprechen wir natürlich mittlerweile eine Sprache, die geprägt ist von Offenheit, Klarheit, Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit. Und wir können mit Jung, Mittel und Alt diese Diskussion führen, um dann auch Leute zu bekommen, die sagen, da will ich arbeiten. Und das transformiert sich jetzt sukzessive auch in die Recruiting-Prozesse und die Kompetenzen- und Mindset-Diskussionen im Kerngeschäft. Und das ist super. Ja? Das heißt, das reicht ja nicht aus, wenn wir das können, sondern das ganze Unternehmen muss da draufsteigen auf den Zug. Und das passiert, as we speak.
Ja, bevor ich zu diesen Aspekten nochmal komme, die finde ich nämlich auch ganz spannend, sozusagen die nicht direkt und unmittelbar monetär messbaren Auswirkungen des InnoCampus, würde ich ganz gerne nochmal kurz zurückkommen auf das, was du gesagt hast zum Thema Haltung. Also du sagst da so lapidar, naja, das sind einfache Dinge, offen für Neues, Ehrlichkeit, Authentizität und so. Ich behaupte...
Leidenschaft habe ich auch vergessen.
Leidenschaft hast du vergessen, okay. Ja, dann behaupte, mindestens wenn wir über authentisch sein sprechen, Ehrlichkeit, offen für Neues, das ist für mich die Essenz von Leadership. Also das ist ganz schwer herzustellen. Ich meine, ich treffe so viele Menschen, wo die Sehnsucht da ist. Ja? Also die Frage ist für mich auch immer, ich bin viel mit diesem Thema Souveränität unterwegs. Ne? Also das ist auch im Coaching und so, souveräner werden. Ne? Und da ist ja die Frage, wie wäre es denn, wenn Menschen dir folgten, nicht weil du die Rolle hast, sondern weil du so bist, wie du bist. Ja, und weil du für was Bestimmtes stehst, für bestimmte Werte. Da ist eine große Sehnsucht danach.
Ja,
also
ich glaub,
das kriege ich mit. Aber es ist noch lange nicht, also ich sehe das nicht.
Ich bin vollkommen bei dir. Ich finde ja nur, was ich mit einfach meinte, ist die Begrifflichkeit. Ja?
Ah ja, okay.
Für den normalen Menschen, wenn der hört, ja, Offenheit, Ehrlichkeit,
ja.
Leidenschaft,
ja.
Sinn stiften und so, dann sagt man, ist ja alles easy.
Nee.
Das aber in einer Person, in einer gewissen Ausprägung vorzufinden, ist dann nicht mehr so einfach.
Ja, das stimmt.
Ich wollte ja nur sagen, aber danach muss man eigentlich suchen.
Ja,
ja?
Verstehe ich.
Weil ich glaube, das ist eine Basishaltung, die dir einfach wirklich ein Alignment gibt über die Organisation, wenn du sie hast, in unterschiedlichen Kompetenzen auch Höhen und Tiefen durchzustehen, wenn du diese Basis in diesen Werten hast. Und ich habe mal mit einem Gründer gesprochen, dessen Unternehmen ist jetzt im 6. oder 7. Jahr, und der sagte, ich mache bis heute in der Führung alle Gespräche der Führungsebene selbst, weil ich mittlerweile verstanden habe, ich brauche Werte, ich brauche eine Haltung, die ist essentiell, unter anderem Alignment an den Sinn und den Zielen des Unternehmens, ja. Und ich habe jetzt ein paar Mal gemerkt, da habe ich das anderen gelassen und dann sind dann irgendwelche Leute reingekommen, denen war nur wichtig, was sie machen. Ne, so ein Extremsbeispiel, ne? Du hast ja gerade nach Beispielen gefragt. Mhm. Und die passen natürlich da nicht rein, ja. Sondern du brauchst Leute, die sich dem Ziel deines Unternehmens, deiner Organisation, sagen wir mal, unterordnen ist der falsche Begriff, aber damit klarkommen und sagen, dafür lohnt es sich zu arbeiten. Und ich sehe in dem Führungsteam, was ich hier habe, genau die Haltungselemente, die Werte, die ich suche. Und dann geht es nicht mehr um Rolle, ja, oder Hierarchie oder so, sondern es geht um das Verkörpern dieser Grundelemente. Und dann macht die Arbeit auch Spaß. Und dann kriegt man auch die Leute.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, aber das ist nicht trivial. Ich sage trotzdem, man braucht diesen Prozess. Die Leute sind da. Und es werden immer mehr.
Ja.
Die diese Sehnsucht haben.
Ja.
Das stelle ich schon fest.
Das sehe ich auch so. Ja, ich denke, was du beschreibst, ist so ein bisschen auch wie beim Fußball. Ne? Also da gibt es ja Fußballvereine, die sagen, wir haben eine Spielidee und dementsprechend holen wir uns die Spieler. Und die sind überwiegend erfolgreicher als zu sagen, okay, wir haben hier tolle Spieler, die toll talentiert sind, die kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Das funktioniert oft nicht.
Ja, ja. Also ich habe ja jetzt gerade, wo wir hier in Frankfurt sind, vor ein paar Tagen da so ein Interview gehört, wo der Freddy Bobic eben auch gesagt hat, die Art und Weise, wie die Eintracht, und die ist ja mittlerweile sehr erfolgreich, hat ja keiner auf dem Radar gehabt, das Recruiting betreibt, geht auch in diese Richtung. Ja, die suchen nach Leidenschaft und Spielern, die das Team nach vorne stellen. Ja, und sagen, ich muss mich da wohlfühlen und dann kann ich auch meine, und das, von daher ist der Vergleich gar nicht schlecht. Das ist bei mir auch hängen geblieben. Ich sag, guck mal an. Ja, kannst also, ne, eine Söldnertruppe dir zusammenstellen, kann auch funktionieren, muss aber nicht. Ja.
Genau.
Von daher ist der Vergleich schon naheliegend, der stimmt.
Ja, ja. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück, bevor wir das Thema InnoCampus sozusagen abschließen, auf die Wirkungen kommen. Ne? Also das eine ist ja sozusagen der monetäre Aspekt. Okay, wir kreieren Umsatz. Am Ende braucht es ja auch, das ist ja vollkommen klar. Ne? Neue Geschäftsfelder, neue Services und Produkte. Was ich aber immer sehr faszinierend finde, wenn ich das bei euch so mir anschaue, von fern natürlich, ist sozusagen die Wirkung, du hattest es ja so ein bisschen erwähnt schon, aber die Wirkung auf, ich sag mal, mehr Unternehmergeist, ja, Employer Branding, was ja auch ein Riesenthema ist, das ganze Thema Reputation, ja, und das sind natürlich, wenn wir wissen ja, das ist alles, it's all a people business, ich meine, dann habt ihr natürlich eine Attraktion, die entsteht in Bezug auf gute Leute, ja, das wird sich ja sozusagen in jedem Fall später monetär auszahlen. Ne? Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, ob ihr sowas messt oder wie ihr das, ob du das aus eigener Beobachtung.
Das kannst du ja. Du kannst ja alles messen. Du kannst die Kulturtransformation über die Mitarbeiterbefragung messen, wenn du ein paar Fragen da reinpackst. Du kannst die Reputation deiner Firma im Außenverhältnis, was wir da regelmäßig tun, messen, und da wird das alles schon sichtbar, ja. Und ich glaube, man sieht es dann eben nicht nur in diesen theoretischen Messkriterien, sondern auch faktisch kriegt man die Leute, die man gerne hätte, ja. Und da muss ich schon sagen, ist die Attraktivität unseres Unternehmens in den letzten Jahren stetig gestiegen, ja, weil man uns das mittlerweile auch abnimmt. Aber es wäre vermessen, jetzt zu sagen, das ist jetzt nur der Innovationscampus. Da müssen alle im Außenauftritt allein sein, ja, und man merkt das relativ schnell, nimmt man das dem CEO ab, wenn er über Kultur spricht, wenn er über Startup spricht und so weiter, dem CFO, oder ist das irgendwie nur eine Rede, die man da so, ne, formuliert bekramt? Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr an Authentizität gewonnen in den letzten Jahren und sind da echt auf einem guten Weg. Ja. Und natürlich ist das ein wesentlicher Teilaspekt dieser Arbeit, ne, wo das ganze Unternehmen was von hat. Aber ich glaube, nochmal am Ende des Tages, du hast ja vorhin die 0,1% vom Umsatz erwähnt, ja, oder 0, ist egal, ob 0,2 oder so. Und wenn man Glück hat, findet man dann irgendwo eine Goldmine und die geht nach oben. Aber da musst du eben auch ein bisschen, wie sagtest du, Fortune haben. Am Ende des Tages ist, glaube ich, die Wahrheit liegt in der Verbindung mit bestehenden Geschäftseinheiten, ja. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Jetzt können wir das. Wir haben eine gute Vertrauensbasis. Wir haben 5 Jahre an Erfahrung. Wir haben gute Prozesse. Wir haben das hinbekommen. Wir haben klare Kriterien. Wir können jetzt Mehrwert bieten für Geschäftseinheiten, ne? Aber, und das ist eben der Unterschied, mit einer Flexibilisierung der Organisationsstrukturen. Wir werden reifere Themen, Startups mit 20, 30, 40, 50 Leuten nicht sofort in die bestehenden Organisationsstrukturen integrieren, sondern wir werden sie unternehmerisch begleiten und da, wo es Sinn macht, in einem Joint Venture oder einer eigenen GmbH unternehmerisch entwickeln. Das, was die dann irgendwann verdienen an Ergebnisbeiträgen, das kann man dann Geschäftseinheiten zuordnen über Beiratsfunktionen oder konsolidieren. Aber dieser Reflex zu sagen, ich muss das alles sofort wieder in die bestehenden Einheiten, das machen wir nicht. Das wäre auch nicht richtig, ja. Weil es ist schon so, dass sich die Prozesswelten nach wie vor natürlich unterscheiden, ja. Weil es braucht Jahrzehnte, bevor sich vielleicht eine agile Prozesslogik in der bestehenden Welt wiederfindet. Ist aber auch gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass sie einen Beitrag leisten, bestehende Geschäftsfelder zu verbessern und nach vorne zu bringen. Und so managen wir ja auch das ganze Thema Venture Capital. Genau die gleiche Logik. Und darum geht's, ne? Attraktiv zu werden für Geschäftseinheiten, die über ihr Kerngeschäft hinaus neue Themen brauchen, aber selber nicht können.
Uli, hast du ein Vorbild für inspirierende Führung?
Eigentlich nicht. Alleine die Tatsache, dass ich nachdenken muss.
Ja, nee, manchmal muss man ja auch irgendwie nachdenken, aber ist alles okay.
Kann ich da noch was zu sagen?
Ja, immer.
Also von Anfang an geht es eher bei mir darum, zu erkennen, welche Wirkung gewisses Handeln bei einem selber in seinem Team hat. Ja? Und irgendwann bewusst zu machen, ist das eine Wirkung, die man haben möchte? Geht die in die richtige Richtung? Und wenn ja, wie kann ich besser verstehen, was das eigentlich ausmacht? Ne? Und so für mich ist es eher eine Lernreise gewesen, sehr viel stärker zu erkennen, welche Eigenschaften von einem selbst, welche Wirkung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzeugt.
Und wie kriegst du das mit?
Indem du mit Leuten sprichst und ein Gefühl bekommst, was wertschätzen die an der Person und was eher nicht. Und gleichzeitig aber auch das ist so ein bisschen die Software-Seite, aber die Hardware-Seite eben auch zu sagen, was kommt eigentlich dabei raus? Ja, also was ist eigentlich für die Aufgabe, die man hat, ja, in der Art, wie du das Team führst, an Ergebnis am Ende des Tages unter dem Strich, wobei Ergebnis muss nicht jetzt nur finanziell sein, ja, das kann ein Programm sein, das kann Code sein, das kann was auch immer sein, aber ich glaube, die beiden Aspekte musst du haben.
Also das eine hast du ja jetzt noch genannt als sozusagen Ergebnis, also in irgendeiner Weise was Beobachtbares, würde ich mal sagen. Ne? Das andere ist ja die Rückmeldung einzufordern. Das erlebe ich ganz oft, also wir reden ja immer noch, keine Ahnung, seit 20 Jahren über Feedback. Feedback erlebt aus meiner Sicht auch eine Renaissance im Moment, Feedback-Prozesse und so weiter. Ich habe ganz oft den Eindruck, das bringt nicht die erwünschte Wirkung. Warum? Weil die fehlende Offenheit und Ehrlichkeit im Feedback fehlt.
Ich glaube, das ist nach wie vor so.
Und dann ist es ganz oft ein Thema, also wie stellst du das her, dass diese, ich meine, du bist ja trotzdem Chef. Ich meine, du bist Uli und du bist irgendwie cool und so, alles klar. Ja, aber du bist ja trotzdem der Chef. Ja. Und wie stellst du sicher, dass sozusagen so eine, wie lädst du ein, dass hier eher, ich sag mal, angstfrei und offen auch ein Feedback, ein konstruktives Feedback gegeben wird?
Also, ich tue es nicht, indem ich sage, jetzt sag mir, gib mir doch mal Feedback. Ja? Sondern ich versuche, einen Raum und einen Rahmen zu schaffen, wo man sehr offen über alles Mögliche reden kann. Ich glaube.
Und wie machst du das?
Indem ich einer von ich bin genauso, also in diesen Gesprächen, so versuche ich das zumindest, genauso einer mit einer ausgeprägten Rolle wie alle anderen. Also ich versuche, die hierarchische Position, wie du sagst, die ist ja da, nie offensiv zu spielen und die in den Hintergrund zu rücken. Ich merke allerdings, dass die latent immer da ist. Ja, das ist einfach so. Ja. Und dann versucht man natürlich, und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für jede Führungskraft, wirklich ein Gespür dafür zu entwickeln, wie ehrlich der Gegenüber mit seinen verklausulierten Kommentaren eigentlich ist. Weil da wird ja keiner sagen, Hühner, was hast du denn da wieder gemacht? Das macht man hier in Deutschland ja nicht.
Eher schwierig.
Also ich denke deswegen schon, wenn man es mit Feedback, und das ist schon ein Thema, was in aller Munde ist und 360 und so weiter, muss man es versuchen, über einen Prozess, über einen unterstützenden Prozess zu machen, ja, wo und nicht im persönlichen Gespräch.
Was meinst du mit unterstützender Prozess?
Ja, es gibt ja mittlerweile Feedbackböden, es gibt alle möglichen von Mechanismen, sowas zu machen, ja, wo man es dann auch ein bisschen neutralisieren kann, wo man dann irgendwie einen Algorithmus drüber laufen lässt. Und dann, also da gibt es ja unterschiedliche Aspekte, die man da nutzen kann. Ich glaube, es wird, um es für Deutschland wirklich praktikabel zu machen, wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen, vermute ich.
Ja, das interessiert mich eben, ob du da ein Bewusstsein drüber hast, wie du es herstellst. Denn das ist ja ganz oft, wir tun etwas, was wir einfach können. Ja, und das ist ja nicht immer einfach, sich darüber ein Bewusstsein zu generieren. Okay, wie stelle ich es eigentlich her? Ne? Also so wie ich dich erlebe, zeigst du dich eben auch als Person sozusagen ein Stück weit auch verletzlich. Ne? Und das ist natürlich schon etwas, was Räume öffnet. Also bei dir hat man nie den Eindruck, dein Wort ist Gesetz. Ne? Also das und so, solche Aspekte, denke ich, sind es dann, die es dann auch...
Ich lasse auch immer erstmal alle anderen reden. Ne? Und höre mir das erstmal alles so an. Ja? Ja. Und bevor man dann vielleicht zum Schluss irgendwie eine Meinung kundtut, weil wenn du es zuerst machst, dann ist das schon durch. Ja? Das ist einfach so. Ne? Also von daher, ich glaube, das gelingt, es ist schwierig. Es gelingt mir auch nicht immer. Ja? Das ist ja logisch. Aber es hat schon sehr viel mit Reflexion in beide Richtungen zu tun. Ja? Und Zuhören ist ein wesentliches Element. Ja? Auch das ist wieder ein triviales Wort, aber für manch einen nicht ganz so einfach.
Ich habe mal ein schlaues Buch gelesen, das irgendwie den Titel hatte, ich kriege es nicht mehr genau hin, aber das Gespräch als Raum für Innovation und Wandel. Und da ist was drin. Also ein Gespräch kann sehr, sehr viel bewirken, wenn es gut ist, was ist ein gutes Gespräch? Also mindestens wird zugehört. Mhm. Ja, und das ist ja auch etwas, wo wir uns immer sehr wohlfühlen. Also wenn wir gefragt werden, welche Gespräche wir angenehm empfinden, sind es eigentlich immer die, in denen uns auch zugehört wird. Also und zuhören, ich erlebe Führungskräfte ja ganz oft auch und da arbeiten wir durchaus auch im Coaching dran, dass in das Gespräch gegangen wird, etwas, was ich vorhabe, durchzusetzen. Mhm. Und dann höre ich ganz oft auch nur auf diesem Ohr. Also ne, ich höre, passt das jetzt in mein Ding, passt das jetzt immer? Aber sozusagen das ein Stück weit loszulassen, ein Stück weit sich zu öffnen und zu sagen, okay, ich höre mir das jetzt alles mal an und öffne mir mal deine Welt. Das ist schon eine andere Qualität.
Also ich glaube schon, dass ich ein Stück weit in die Richtung agiere. Also ich kenne die andere Seite der Medaille, wo dann immer wieder das, was man eigentlich haben will, immer wieder da ist und mechanistisch plötzlich wieder rauskommt. Das sind natürlich für den Gegenüber schlechte Gespräche, weil das merkt er ja. Ja? Man muss natürlich auf der anderen Seite, wenn man zuhört, wenn man diese Offenheit hat, wenn man einfach mal den Gegenüber reden lässt, auch bereit sein, spontan Dinge zu ändern und sich dann aus diesem Moment heraus auch Gedanken machen für vielleicht andere Aspekte. Damit, da geht es dann schon los. Weil man dann im Wesentlichen erstmal das eigene Spiel, was man sich vorgenommen hat, wenn man sich's denn vorgenommen hat, verlässt. Ja? Und dann wird's schwer.
Dann wird's schwer, in der Tat.
So, das heißt, ich versuche schon, also erstmal so ein Gespräch ist in der Tat, das gibt dem allen, die da drin sind, sehr viel. Gerade das Vier-Augen-Gespräch, das merke ich auch. Und das kann man in der Tat auch bei schwierigen Gesprächen immer so gestalten, dass man da mit auf Augenhöhe so rausgeht, dass beide Seiten da was von haben.
Ja.
Das geht.
Das geht.
Ja. Das ist eigentlich, wenn man es einmal verstanden hat, nicht so schwer.
Das braucht auch eine gewisse Erfahrung aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, da wollte ich auch sagen, das ist nicht sofort Day One da. Ja. Sondern da habe ich auch, weil es ein Thema ist, was mich auch bewegt, ja, weil Personen sind mir wichtig, Menschen sind mir wichtig in dem, was wir machen, weil es geht eben nur gemeinsam. Ne?
Ja.
Alle wissen mehr als einer, alle können mehr als einer und die Rollen ändern sich dann eben auch. Ne? So ist immer meine Rolle gewesen zu sagen, ich höre mir alles an, ich versuche mich da an der Stelle immer, wenn das in die richtige, wenn der Konsens ist, ja, und das ist allein mit der Zielsetzung dessen, was wir eigentlich vorhaben, ist es alles wunderbar, aber ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass wenn es nicht im Konsens passiert, dann ist meine Rolle natürlich dann auch die, am Ende des Tages zu entscheiden und Richtungsentscheidungen vorzugeben. Das ist immer so. Ich merke aber auch, dass manch andere zu früh von mir auch Entscheidungen abverlangen, weil sie selber, also es ist gerade, wenn man über mehrere Hierarchien geht, vielleicht zu schwach sind oder nicht in der Lage sind, eigentlich in dem Scope, in dem sie agieren, Entscheidungen zu treffen. Das ist manchmal dann schwer, sich dann zurückzuhalten. Ne?
Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Ja, Uli, du bist Mathematiker und ich kenne dich auch schon sehr lange, 20 Jahre fast. Und ich habe dich eigentlich von immer erlebt, eben als nicht als typischer Zahlenmensch, ne? Was man ja eigentlich bei einem Mathematiker durchaus erwarten könnte. Also ich habe dich schon erlebt, immer als auf der einen Seite analytisch stark, ja, aber eben auch als empathisch, zuhörend, gelassen. Ne? Wie machst du das?
Also ich glaube, ein Stück weit habe ich das große Glück, dass das Teil meines Charakters schon so ist. Ja, das muss man schon so sagen. Ja, also gewisse Grundzüge kriegst du ja mit auf die Welt. Und ich habe am Anfang, also ich glaube, meine ersten Jahre in Amerika waren da sehr hilfreich, weil ich da ein Umfeld hatte, das das genau auch so bestätigt hat. Ne? Also man guckt ja dann links und rechts und schaut sich so um. Und vieles war da schon so. Ne? Also da war einem der Präsident beim Vornamen und Hierarchien spielten, wenn du es nicht gewusst hättest, am Anfang gar nicht so eine große Rolle. Ne? Also das war damals in den 80er Jahren, Aufbruchstimmung, Microprocessor, das war, also das hat mir sicherlich geholfen, so selber auch irgendwie sukzessive so einen Stil zu finden, ohne sich selber zu verbiegen, wie man in so einem Umfeld dann auch agiert. Ne? Und ich war relativ schnell auch in einer Führungsposition, wo ich mir dann auch überlegt habe, ne, wie gehst du jetzt damit um? Was ich aber sagen muss, ich habe viele Dinge unbewusst gemacht am Anfang. Einfach, weil, ne, wenn du hast ein gutes Backing von der Ausbildung, diese Mathematik, die hilft dir eben sehr in der Struktur, in der klaren Analyse von Dingen. Da geht dann immer sofort, wenn du irgendwas hörst, an Problemen, irgend so ein Flowchart im Kopf runter. Und das aber so zu verpacken oder in einer Art und Weise auch zu transportieren, dass es irgendwie locker rüberkommt und mit einem gewissen Selbstverständnis. Das habe ich da sicherlich nochmal auf der Reise sehr viel bewusster dann auch gelernt. Ich wusste das am Anfang nicht. Es gab eine Zeit, das glaubt mir keiner, wo ich gesagt habe, nie im Leben gehe ich jemals in den Vertrieb. Ja, ich war mit meinen Programmen, ich saß in meinem Cubicle die ersten Jahre und habe programmiert auf Teufel komm raus und fand das richtig gut. Die Zeit gab es auch. Ja. Da war ich, das andere hat mich gar nicht interessiert. Ich habe dann aber gemerkt, dass so in der, dann haben mich die Leute mit den Kunden genommen, weil die einfach die Art und Weise, und da war damals schon immer ein Stück Gelassenheit und Unaufgeregtheit mit dabei. Das fanden die irgendwie ganz gut. und dann fängt man irgendwann an, drüber nachzudenken, also aus dem Unbewussten, sich mal bewusst dann auch klar zu machen, was ist das eigentlich, welche Mischung, ne? Und irgendwann habe ich dann sukzessive mir auch klar gemacht, dass das Themen sind, die auch im bewussten Umfeld für eine Führungskraft eigentlich gut sind. Ne? Und dann ist mir das irgendwann klar geworden. Und deswegen, ich glaube schon, also du brauchst ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, um das spielen zu können. Du musst ein Handwerkszeug haben, was du beherrschst. Wenn du das nicht hast, dann wird es schon schwierig. Du brauchst eine Gelassenheit, ich glaube, eine Gelassenheit im Umgang, egal was man macht, ist extremst wichtig. Ne? Und sich auch nicht immer so wichtig zu nehmen, in dem, was man tut und in welcher Rolle man es tut.
Ja.
Und wenn man diese Kombination in eine Balance bringt, dann kann da was draus werden. Ja? Vieles von dem, was ich heute bin, habe ich einfach mit auf die Reise bekommen und irgendwann bewusst erkannt, dass es gar nicht so schlecht ist, auch für mich selber, daran zu arbeiten und da auch ein Stück weit anderen mitzugeben.
Ich gehe mal davon aus, dass du auch in den letzten Jahren schon auch mehrfach deine Komfortzone verlassen musstest.
Ja, in der Tat.
Und was würdest du sagen,
was war so sogar Teil des Systems geworden.
Was würdest du sagen, was sind so deine 3 bis 4 größten Lernfelder? Also wo ist es dir vielleicht auch besonders schwer gefallen, aus der Komfortzone rauszugehen?
Naja, also ich glaube, sich immer wieder in Frage zu stellen und regelmäßige Veränderung und auch Veränderungsdruck in der Tat als Chance zu verstehen, da habe ich eine Weile für gebraucht. Mittlerweile in dem Job, den ich hier mache, seit einigen Jahren, ist das bei mir schon fast übergegangen in Modus Operandi. Ja? Aber ich glaube, ich habe ja bei der NBW am Anfang auch klassisches B2C-Geschäft gemacht, ja, wo wenn du nicht aufpasst, ach, das geht ja alles und so weiter und so weiter. Und dann den Switch zu Yellow und dann in diese Innovationsthematik, wo es wirklich, das ist schon ein anderes Spiel, ja, wo du sagen musst, ja, wenn Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu, Herausforderungen nehmen zu, Markt ändert sich kolossal, das mal zu begreifen, dass das eigentlich eine echte Chance ist und dass es nie mehr weggeht, ja, ja. Dass du Veränderungen als Chance begreifen musst, auch wenn du eine Sache gut gemacht hast, nicht ausruhen, 10 Sekunden freuen und dann next. Ich glaube, das war für den Mindset schon eine Herausforderung. Jetzt ist das, glaube ich, für mich kein Problem mehr. Das war die größte. Weil jeder bewegt sich natürlich sehr gerne in der Komfortzone.
Klar, das ist so. Das ist unser Ego, unsere Psyche. richte das schon vernünftig ein. Ne?
Das zweite Thema, was mir auch immer besser gelungen ist, du kriegst schon frühzeitig ein Gefühl, wenn irgendwo was rumort, irgendwo ist was, wo der früher der Reflex war, das zu verdrängen, na, wird schon immer gut gehen und so weiter, ja. Und das rumzudrehen, zu sagen, wenn da was ist, geh mal proaktiv rein und guck, was da ist, ja. Hol's mal aus dem Keller und konfrontier das. Und das ist jetzt ein bisschen nebulös, aber es gilt eigentlich für alles. Das kann ein Satz sein eines Kollegen oder einer Kollegin. Das kann irgendwie eine Strömung sein im Unternehmen. Das kann irgendwie ein Glitch im System sein und so weiter. Also, wo man überall erstmal ein Mäntelchen drüber decken kann. Ja. Und so sagen, nee, Mäntelchen gibt's nicht. Rein, rausholen, hochholen, angucken, wie gehe ich damit um? Das ist so ein zweites Beispiel. Das hat mir elementar geholfen, weil wenn du das rumdrehst, ja, nicht verdrängst, sondern rausholen, konfrontieren, sagen, was macht man jetzt damit? Das macht dich einfach weniger verletzbar, ne? Weil wenn du das habe ich übrigens auch beim Programmieren gelernt. Da gibt es so eine ganz einfache Kurve. Wenn du den Fehler ganz am Anfang findest und den fixst, ja. Versus, ich finde den erst hinterher, nach 6 Monaten, ist der Aufwand, den du betreiben musst, um das wieder hinzukriegen, exponentiell höher.
Ja.
Und das ist bei solchen Themen, es ist nicht nur bei Programmen so, sondern ist bei ganz, ganz vielen Themen so. Ja. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass sowas so ist, ja, hat mir enorm geholfen. Und dadurch wirst du dann automatisch wieder gelassener, ne? Und kannst gut schlafen und damit kann ich, also das zweite Beispiel ist mindestens ebenso wichtig wie das mit der Wohlfühlzone.
Naja. Was wünschst du dir, soll als dein Führungsstil in Erinnerung bleiben?
Immer Blick für die Zukunft, Alignment und Orientierung an einer gemeinsamen Zielsetzung, Besonnenheit gepaart mit Stück Gelassenheit. So würde ich mir das wünschen.
Ja. Uli, welche Kompetenzen benötigen aus deiner Sicht Führende, um Innovationen in Unternehmen zu stärken?
Selbstreflexion.
Warum das?
Weil man damit am besten überprüfen kann, ob es einem wirklich gelingt. Offenheit ist klar für Neues. Mhm. Ich glaube auch eine Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, Perspektive für das eigene Geschäft.
Ja.
Weil ohne das Verständnis zu haben, wird man nicht in Innovationen investieren. Und ein Gespür für Menschen.
Wenn du Mentor, und vielleicht bist du es ja auch, Mentor für Führungsfragen in Sachen Innovation wärst, was würdest du deinen Mentees sozusagen mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, das kommt ja darauf an, wo die herkommen. Ja? Innovation selber ist kein Selbstzweck, sondern muss immer auf irgendwas einzahlen. Den Rahmen muss man kennen. Ich glaube, was ich immer sagen würde, ist, die Menschen müssen einfach für sowas auch brennen, ja? Und sich bewusst sein, wie das Risikoprofil von Innovationen aussieht, ne? Dass es harte Arbeit ist, dass es, obwohl der Begriff ja anders belegt ist, sehr viel schwerer ist, in diesem Umfeld zu arbeiten, als in einer klassischen Linienorganisation, wo alles so geregelt ist und alles so sein Ding hat, ist in diesem Umfeld nicht so. Und da würde ich einfach für Transparenz sorgen, dass jeder, sag mal, wenn er da reingeht, sich bewusst ist darüber, was das eigentlich heißt.
Ja, du Uli, dann danke ich dir für das Gespräch. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und ich wünsche dir und natürlich auch deinem Team weiterhin viel Erfolg und eine Menge innovativer Power.
Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt auf die weiteren Beiträge in diesem Podcast, die ich mir mit Sicherheit alle anhören werde. Danke dir, Michael.
Im nächsten Live Leadership Talk erklärt Professor Divanich, Präsident der Frankfurt University of Applied Science, was es mit liebevoller Führung auf sich hat und warum zwischen den Stühlen zu sitzen durchaus positiv sein kann. Ich freue mich auf Sie.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Der Podcast gefällt Ihnen? Dann abonnieren Sie ihn. So verpassen Sie keine Folge. Eine Übersicht der Gespräche gibt's auf liveleadershiptalks.com. Dort erfahren Sie auch mehr über meine Philosophie und Haltung als Coach, Speaker und Berater. Besuchen Sie die Webseite. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen.